Was ich vorher vergessen habe bei der Dankbarkeitsrunde ist, ich bin ja auch dankbar. Und zwar war ich die Woche mit den Jugendlichen, haben wir eine Wohnwoche gemacht. Jetzt fragt man sich, okay, den Rest vom Jahr wohnt ihr nicht, weiß nicht, seid ihr Nomaden oder so? Nee, wir haben in der Wohnwoche, das ist bei uns seit letztem Jahr etabliert, haben wir in der Freien Christengemeinde zusammen gehaust, hört sich so negativ an, aber gewohnt. Also zwischenzeitlich sah es aus, als hätten wir drin gehaust, aber jetzt ist wieder sauber. Jedenfalls war es eine gute Zeit und ich habe dann tatsächlich zwar schon gemerkt, so war dann doch ein bisschen kurzfristig, dann noch eine Predigt zu schreiben, aber ich danke dem Herrn, dass er meiner Schwachheit mächtig und stark sein soll. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du einfach genau weißt, was das Wort für heute Abend ist, Herr, und ich danke dir auch für dein lebendiges Wort, was du auch im Vorfeld offenbart hast, Herr, aber ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist mich leitet, Herr, nach deinem Willen zu reden, Herr, die Bibelstellen zu nehmen, die dir auf dem Herzen liegen, Herr, und es ja wirklich so weiterzugeben, was heute dran ist. Amen. Und eine Frage, die mich eben im Vorfeld beschäftigt hatte oder die wir mit den Jugendlichen angeguckt haben, ist so diese Frage, und die kennt der belesene Bibelleser, kennt die, diese Frage, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wir kommen über diese Frage noch in ein paar andere, tiefere Aspekte auch noch mit hinein. Aber damit wollen wir starten. Uns begegnet diese Frage in den Evangelien, in Matthäus 19, Markus 10 und Lukas 18. Und wir lesen das in Matthäus 19 ab Vers 16. Das ist die Begebenheit vom reichen Jüngling. Und das lese ich einfach mal kurz vor, damit wir wissen, worum es geht. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus sprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Wir gehen jetzt nicht zu sehr auf das Gleichnis an sich ein und auch an den Aspekt auch von ja oder vom falschen Umgang mit Wohlstand, muss man wahrscheinlich darum sagen. Ihm war sein Wohlstand zu wichtig, wichtiger als Jesus, das darf es natürlich nicht sein. Wir gehen darauf ein, auf die Frage, die ja hier auch teils ja, beantwortet wird, was soll ich Gutes tun oder was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus antwortet ja und haut ein paar von den Geboten raus. Und wir wissen, dass, also allein die Gebote, die er jetzt rausgehauen hat, ich finde die Antwort vom Jüngling ja schon sehr verwunderlich eigentlich, dass er sagt, ich habe das von Anfang, von meiner Jugend an gehalten, also nicht mehr gelogen zu haben, ja. Also Vater und Mutter hat er immer geehrt, also das sind alles so Sachen. Gut, wir wissen, dass es noch andere Dinge gibt, die in der Bibel uns geboten werden. Im Neuen Testament wird das Alte Testament oft auch beschrieben als das Gesetz und die Propheten, die ja auch auf Jesus verweisen. Ein bisschen verwirrend finde ich, dass Paulus teilweise die Propheten auch als Gesetz zitiert. Das finde ich ein bisschen verwirrend, aber es ist, wenn wir 1. Korinther 14, 21 lesen, wir gehen nicht auf den Inhalt tief ein, aber auf die Formulierung, da sagt Paulus, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat nicht aus irgendwie den Büchern Mose, sondern von Jesaja, das ist Jesaja 28, von dem Kontext mit Zala, Zala, Kala, Kala, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, über Sprachenrede auch, und Paulus zitiert das ja und sagt, im Gesetz steht geschrieben. Hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, weil Jesus sagt Gesetz und Propheten. Aber unterm Strich, Altes Testament und dann auch Neues Testament hat natürlich, gibt es einige Regelungen, einige Gebote Gottes. Jesus gibt ein neues Gebot, zu lieben, wie Jesus geliebt hat, das ist natürlich, das ist so das Krasseste eigentlich, so was wir lesen. Und wenn wir ehrliche Menschen sind, dann ist uns allen bewusst, dass wir nicht alle Gebote immer halten werden und auch nicht immer gehalten haben. Und Jakobus schreibt dazu, in Jakobus 2, Verse 10 und 11, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe nicht brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. In der Neuen Genfer ist es so formuliert, ich denke nicht, dass man das, weiß oder ich kenne mich mit Griechisch nicht aus, denke jetzt nicht, dass man das so direkt rauslesen kann, aber in der Neuen Genfer ist es formuliert, du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Das ist schon ein bisschen gedeutelt, sage ich mal. Aber unterm Strich ist klar, also der eine hat vielleicht mehr hier die Versuchungen, der andere mehr dort, aber irgendwo haben wir alle, sind wir alle schuldig geworden. Und deswegen diese Frage, was muss ich Gutes tun? Oder so betont die Frage, was muss ich Gutes tun, ist einfach auch nicht die richtige Frage, die man da stellen sollte in Bezug auf ewiges Leben. Weil die Antwort ist, es ist ja eigentlich schon zu spät, wir sind schon Sünder geworden oder haben schon gesündigt. Und Jesus erklärt eigentlich, du musst alles halten. Und dann, wenn du alles gehalten hättest, dann geht er weiter und sagt, okay, das, was dem reichen Jüngling dazu lieb war und so. Also er, das Level, was wir erreichen müssten, um aus Werken gerecht zu werden, ist zu hoch, als dass wir es schaffen würden. Deswegen heißt es auch im Psalm 49, ab Vers 8, da habe ich sicherlich schon mal zitiert, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für seine Seele, und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe immer und die Grube nicht sieht. Also wir können uns das ewige Leben nicht erkaufen, mit was auch immer wir es versuchen darzuwiegen. Und Jesus sagt dazu im Neuen Testament in einem Gleichnis, in Lukas 7, da sagt er, dass ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, ab Vers 41, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Und bei dem Gleichnis geht eigentlich auch hervor, natürlich kann man unterschiedlich viel vielleicht sündigen, das ist, der eine macht mehr, der andere weniger, aber niemand kann seine Sündenschuld bezahlen, aus seinen Möglichkeiten raus, aus seinem Tun dann auch heraus, weil 50 sind 50 zu viel, so nach dem Motto. Und deswegen kam ja Jesus, kam Gott in Form von Jesus als Mensch auf die Erde, in der Gestalt des sündigen Fleisches, so heißt es, aber er hat keine Sünde begangen, in ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde, ging aber ans Kreuz, nahm unsere Schuld auf sich und jeder, der jetzt an ihn glaubt, den Namen des Herrn anruft, jeder, der mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wird gerettet werden. Soweit, Amen, soweit wissen wir Bescheid. Und mir ist es kürzlich aufgefallen, oder es war kürzlich so ein Gedanke, dass eigentlich so dieses Annehmen von Jesu Erlösungswerk kann ich ein ganz bisschen vergleichen. Das ist nur ein Gleichnis, sage ich jetzt mal, nur ein Vergleich. Der hat natürlich auch Macken. Aber kann ich ganz bisschen vergleichen mit meiner Führerscheinprüfung eigentlich. Die Version 3, ihr kennt die eigentlich alle, aber ich werde da kurz in Kurzform darauf eingehen. Weil mir ist aufgefallen bei meiner Führerscheinprüfung, die dritte, bin ich ja über eine rote Ampel gefahren. Und sicherlich bei dem einen oder anderen ist die Führerscheinprüfung vielleicht schon ein bisschen zurück, aber das müssen wir wissen, rot, Stopp. So, genau. Also zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Genau, bin ich über die rote Ampel gefahren und dann habe ich aber, da habe ich einfach den Herrn gebeten, Herr, schenk mir Gnade. Und am Ende vom Tag war es jedenfalls so, oder am Ende der Prüfung, dass der Prüfer hat, oder der Fahrlehrer hat dann irgendwie mit dem Prüfer geredet und irgendwie habe ich dann den Führerschein bekommen. Und dann habe ich danach natürlich, ich bin danach nicht hingegangen und habe gesagt, als sie mir gesagt haben, hier haben Sie Ihren Führerschein, habe ich nicht gesagt, nee, den möchte ich jetzt nicht, ich möchte erst die Prüfung perfekt fahren, ich möchte es nochmal nochmal machen, versteht ihr, wie ich meine? Dass ich es perfekt mache, so, sondern ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt hier die Gnade bekommen habe, dann preist den Herrn. Natürlich ist es ein bisschen der Vergleich, weil das, was Jesus für uns getan hat, ist viel besser. Jesus hat nicht irgendwas irgendwie geregelt, sondern Jesus hat rechtmäßig, wie es in Korinther heißt, er hat die Schuld, wirklich die Sünde, Jesus wurde für uns zur Sünde am Kreuz, er hat sie wirklich rechtmäßig, hat dafür bezahlt mit seinem Leben. Also es ist kein Vertuschen oder sonst was, sondern es ist wirklich, es ist bezahlt. So, finde ich gut, das funktioniert hier gut. Und deswegen dürfen wir sie auch annehmen, die Vergebung durch Jesus. Wie es auch heißt, oder annehmen, ohne dass wir denken, wir müssen jetzt hier das nochmal irgendwie uns verdienen. Wie es auch heißt in Römer 3, 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, zu dem Fazit, wie auch immer, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und Paulus tut dann aber auch im Römerbrief weiter auch auf Fragen eingehen, die einem da kommen, wenn man das vielleicht so das erste Mal hört oder wenn wir vielleicht mit Menschen reden, denen vom Evangelium erzählen und der ein oder andere da vielleicht Fragen dann dazu haben wird. Und Paulus stellt ja diese, das ist dann eigentlich eine, ja, also stellt jeden halt diese Frage, Römer 6, Vers 1, ich meine, die Belesenen wissen auch hier Bescheid, diese Frage, sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Weil es ja vorher heißt, wir werden ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt, sondern durch den Glauben, und beziehungsweise auch aus Gnade. Aber Paulus ist ja geleitet vom Heiligen Geist ein weiser Mann gewesen, hat dann gleich gesagt, auf die Frage, was sollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Sünde, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne, sagt er. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Später listet er das dann ein bisschen auf, sagt dann ab Vers 11, gehen wir nochmal ins Detail rein, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden. Da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Herrschermacht mehr über ihn. Denn den Tod, den er gestorben ist, hat er der Sünde ein für alle Mal entrichtet. Das Leben aber, das er jetzt lebt, ist Leben für Gott. Und jetzt kommt der Schwenk auf uns. Ebenso müsst auch ihr euch selbst als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Also dass nicht die Frage ist so, mir ist vergeben, es gibt Gnade für mich, überfließende Gnade, wie Paulus auch sagt. Und dann, das resultiert nicht dazu, dass ich sage, okay, ich sündige weiter, let's go. Nee, da hat man irgendwas nicht richtig verstanden, denke ich. Würde ich mich fragen, ob die Person, die so denkt, wirklich das begriffen hat, was Jesus für einen Preis auch im Kreuz gezahlt hat. Sondern dass wir sagen, okay, da wo Jesus hing mit unseren Sünden, da sollen die Sünden auch bleiben, und ich werde jetzt nicht anfangen, wieder weiter mich da rein zu begeben. Ich komme nachher noch auf den Punkt, dass wir natürlich alle wissen, wir sündigen hier und da noch. Komme ich nachher noch drauf, was das heißt oder wie wir damit umgehen sollen. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich nicht der richtige Weg, wenn wir hingehen und sagen, okay, Jesus ist für mich gestorben, dann bin ich errettet. Und dann muss ich aber aus meiner eigenen Kraft raus alles andere irgendwie wuppen. Und es ist irgendwie, das Werk von Jesus wäre noch nicht so vollständig, sage ich mal. Wäre ja auch irgendwie irreführend. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, oder so hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und dadurch, dass wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, zu Jesus gekommen sind und ihn angenommen haben, sein Vergebungswerk, dadurch haben wir ja überhaupt erst ewiges Leben auch erlangt. Und dann wäre es ja verwirrend, wenn uns dann die Schuld wieder da rausbringen würde. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Spannungsfeld, auch theologisch, zwischen verschiedenen Christen, zwischen verschiedenen Lehrmeinungen auch. Unterm Strich ist dann einfach die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wie können wir zwar bewusst zu sein, Jesus hat mir vergeben, jede Schuld, Jesus hat Gnade für mich überfließend, das auf der einen Seite zu wissen, aber auf der anderen Seite eben nicht hinzugehen und freudig weiter zu sündigen, wenn man das so sagen kann. Und ich finde es deswegen gut, also mir persönlich hat es sehr geholfen, was Paulus an die Galater schreibt. Galater 5, nehmen wir erstmal den ersten Vers, Vers 16 aus der Zürcher Bibel. Da sagt er: Führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgehen. Also, wenn wir uns konzentrieren auf ein Leben im Geist, dass dann, das sage ich jetzt so, scheinbar mehr oder weniger automatisch man mehr und mehr in der Lage ist, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ich sag mal weniger Ungutes zu tun. Wir nehmen mal die Verse danach auch nochmal mit auf, der erklärt dann so ein bisschen, was das heißt. Verse 17 bis 26, da sind auch ein paar bekannte Verse, denke ich, dabei. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche diese Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, ihr könnt auch gerne mitzählen, wenn ihr sie auswendig könnt, also Liebe, Freude, Frieden, je nach Übersetzung vielleicht anders angedeutet, Geduld kommt mit der, ja genau, Freundlichkeit, Treue ist noch irgendwo mit dabei, Sanftmut habe ich auch gehört, Selbstbeherrschung, alles super, super Sachen, gell? Und dann sagt er, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, beziehungsweise genau, und die Verse davor sagt er noch, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Also so wie in Römer beschrieben, so uns für tot zu halten für die Sünde. Und dieses Leben Wandeln auch im Geist konkret, ist ja spannend, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen ein bisschen. Hier in dem Kontext wird gar nicht so viel im Detail erklärt, was das Wandeln im Geist ist. Also hier im Kontext steht jetzt tatsächlich auch nicht mal groß was oder steht eigentlich gar nichts über Sprachenrede oder solche Dinge, wo wir vielleicht gleich dran denken würden. Sicherlich ist zum Beispiel in Sprachen zu beten, dem hilfreich im Geist zu wandeln, aber das ist nicht alles. Hier kommen dann auch die Früchte des Geistes vor, wo mich irgendwie fasziniert daran, diese Früchte des Geistes, das sind Dinge, die sind erstmal auch für ungeistliche Menschen erkennbar und verständlich. So. Also wenn jemand nicht weiß, was ist der Heilige Geist, wenn jemand nicht weiß, was hat Jesus am Kreuz getan und so weiter, wenn jemand sich über geistliche Dinge nicht auskennt, aber einen Christen sieht, bei dem Geistesfrucht wächst, eigentlich ist es ja in Einzahl, die Frucht des Geistes, dann kann er da durchaus erkennen, dass da was anders ist. Oder er sollte, sagen wir es mal so rum, durchaus erkennen, dass da was anders ist. An der Liebe, Friede, Freude, ihr wisst Bescheid. Und gleichzeitig merke ich aber auch, das sind auch alles Dinge, die in gewisser Form und sicherlich in kleinerem Ausmaß, aber die ja theoretisch auch zu bestimmten Teilen bei Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Wir wissen ja aber, dass der Herr hat uns alle geschaffen. Und in Prediger 7,29 heißt es, allein das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften, heißt es da. Oder Luther sagt, sie suchen viele Künste. Heute suchen sie künstliche Intelligenz, aber es ist ein anderes Thema. Aber da werde ich mich auch nicht zu äußern, was ich dazu halte. Da muss ich erstmal noch ein bisschen mehr in der Bibel lesen. Ich habe da noch nicht so ganz meine Meinung dazu gegründet zu dem Thema. Aber klar, auch ein Mensch ohne Jesus kann natürlich mal freundlich sein. Das ist mir, also sonst wäre es noch heftiger hier auf der Erde, hey, wenn die nur die Werke des Fleisches ausführen. Aber an dem Ausmaß wirklich, beispielsweise unserer Freude, ich sage nur Noemi, auch wenn sie heute nicht hier ist, ihr wisst Bescheid, oder an den, auch an den Zeitpunkt, wo sich diese Früchte äußern, da erkennt man, dass es eben nicht von dieser Welt ist, sage ich mal. Dass man beispielsweise, wenn ich jetzt bei Freude bleibe, dass man im Geschäft vielleicht fröhlich sein kann, auch wenn die Umstände der Umsatzsituation zum Beispiel, um in kaufmännischer Sprache zu reden, auch wenn die vielleicht nicht so gut ist, dass eben diese Früchte nicht abhängig sind von den Umständen, sondern sie sind ja Früchte des Geistes, die Gott einfach schenken kann. Und dann aber zum Wandel im Geist konkret, haben wir uns auch vor ein paar Monaten auch schon mal angeguckt, da glaube ich auch, dass dieses Wandelt im Geist nicht in erster Linie nur eine Ermahnung oder auch ein Auftrag ist, sondern da erschwingt auch eine Erinnerung mit, zu wissen, okay, ich bin ja geistlich schon in gewisser Form erneuert, beziehungsweise der Heilige Geist wohnt in mir. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer 8, ab Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben diesen Geist empfangen, der uns Zeugnis gibt. Und da ist auch für mich immer mal wieder wichtig, selber das anzugucken und auch uns alle daran zu erinnern, den Geist empfangen zu haben, sobald wir Gottes Kinder geworden sind. Nicht nur die Charismatiker haben den Geist empfangen, das muss man ganz klar einfach dazu auch sagen. Wenn wir Geschwister treffen in, keine Ahnung, weniger charismatischen Gemeinden oder auch in Landeskirchen, die aber Jesus wirklich angenommen haben als Herrn, wissen wir auch, sie haben den Geist Gottes in sich. Ist immer die Frage, wie viel Raum wir dann dem Geist konkret auch geben in unserem Alltag. Und es gibt verschiedene theologische Ansätze und so. Es gibt Gründe, warum es verschiedene Gemeinden gibt auch am Ende. Aber zu wissen, hey, erstmal, sobald ich Kind Gottes bin, ist der Geist Gottes auch in mir eingekehrt. Und da hatte ich vor ein paar Monaten, wie gesagt, eben auch schon mal was angesprochen, was mir aufgefallen ist. Wir wissen ja, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Ja, haben die meisten schon mal gelesen, 2. Korinther 5, 17. Ich glaube sogar richtig zitiert, oder? Ja. Und dann habe ich mir mal angeschaut oder bin ich mal drauf gestoßen. Wir sind ja auch so oder so, jeder ist ja erstmal Gottes Schöpfung, auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann werden wir zur neuen Schöpfung, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und beim ersten Schöpfungsbericht, sage ich mal, oder es ist konkret ja auch der Schöpfungsbericht, in 1. Mose, also Genesis 2, Vers 7, da heißt es, da bildete der Herr, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und dann heißt es, und er hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Heute sind wir eine neue Schöpfung in Christus. Und am Ende der Evangelien, nachdem Jesus auferstanden war, lesen wir in Johannes 20, 22, als er, also Jesus, dies gesagt hatte zu seinen Jüngern, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Was mir auch nochmal so zeigt, okay, in dem Moment, wo sie an den Auferstandenen glauben können, also in dem Moment, wo sie gerettet werden, empfangen sie auch Heiligen Geist. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, Johannes 6, 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Da bin ich auch überzeugt, wenn Jesus redet oder auch konkret, wenn wir in seinem Wort lesen, in Gottes Wort lesen, da ist Geist und Leben drin. Das verändert was mit uns. Ich glaube auch allein beim Bibellesen, da wachsen auch Früchte, denke ich, durch den Geist Gottes, der wirkt. Ich habe das Beispiel ja erzählt von meinen zwei Begegnungen. Einmal mit dem, mit dem Atheisten da draußen, wo ich nicht an dem Tag keine Bibel gelesen hatte. Und dann war ich am Ende, habe ich keine geistlichen Früchte gezeigt, sagen wir es mal so rum. Bisschen zornig oder wie. Und das andere Mal, wo ich frisch meine Bibellese hatte, die Putzfrau kam herein und wir haben anderthalb Stunden über den Herrn geredet mitunter. So, im Frieden. Wo ich glaube, da passiert also wirklich was, wenn wir konkret beispielsweise auch in seinem Wort lesen. An anderer Stelle habe ich noch auch was, ich sage mal, Spannendes gefunden, weil es nicht alle Bibelstellen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nicht alle Bibelstellen, die ich lese, sind gleich so, dass ich sage, ja klar, das verstehe ich so und easy, gar kein Problem. Aber das wäre ja nicht, würde ich meinen Job ja nicht richtig ausführen, wenn ich nur jedes Mal meine Lieblingsbibelstellen mit euch teile und sage jedes Mal Matthäus 6, Vers 33, trage zuerst nach dem Reich Gottes, würde euch dieser alles hinzugefügt werden. Wäre ein bisschen einseitig und so funktioniert auch Nachfolge, glaube ich, nicht. Und ich habe was gefunden, 1. Johannes 3, 24, gibt auch andere Verse, die in die Richtung gehen, wo Johannes sagt, wer seine, also Gottes, Jesu, Gebote hält, wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das ist ein spannender Vers, finde ich, weil er sagt, okay, wer seine Gebote hält, bleibt in ihm. Und danach sagt er aber auch, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Gehen gleich noch auf den ersten Teil ein, den finde ich nämlich teilweise schwierig, je nachdem aus welcher theologischen Brutzelle man so aufgewachsen ist. Das zweite, leichteren Teil nehmen wir mal zuerst, wo wir wirklich wissen dürfen, der Geist ist also, die Tatsache, dass der Geist Gottes in uns lebt, ist also auch Zeugnis dafür, dass der Herr in uns bleibt, ist der Geist, das Zeugnis dafür. Und als die Apostel oder in der Apostelgeschichte, als die ersten Menschen sich bekehrt haben, Juden natürlich, aber dann auch Heiden, da gab es dann so Diskussionen, so ja, sind es jetzt Christen oder müssen die nicht, also die Heiden Christen, müssen die nicht jetzt das rituelle mosaische Gesetz halten und so. Und in Apostelgeschichte 15 nehme ich euch kurz mit rein, das sind ein paar Verse, aber damit wir es vom Kontext verstehen, nehme ich euch kurz mit rein in eine Diskussion, ein Gespräch, was sie dann darüber geführt haben, die Apostel. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist ja erstmal eine Aussage, gell? Aber haben die ja halt damals erstmal so gesagt. Wir haben ja da gleich noch die Antwort mit dabei. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, wann anders hatten die eine nicht geringe Auseinandersetzung intern, aber das ist ein anderes Thema, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinden Phönizien und Samarien dorthin, und denen sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen, nachdem eine große Auseinandersetzung, vorher war eine nicht geringe, jetzt ist eine große, ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist, aber nachdem eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte. Am Anfang der Apostelgeschichte sah es nach so viel Liebe aus, aber zwischenzeitlich gibt es da auch Schwierigkeiten. Stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Interessant, du hast vorhin gesagt, diese Psalm 51, reinige mein Herz. Hier heißt, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht er denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder wir noch unsere Väter tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Und danach erzählen sie dann weiter von den Wundern, die da passiert sind, und dann sagen sie, okay, passt, die müssen sich nicht beschneiden lassen. Weil das Zeichen, dass sie gläubig geworden sind, ist, dass sie den Geist Gottes empfangen haben. Ist mitunter an dieser Stelle angemerkt. In dem Vers von vorhin aber, in 1. Johannes 3, 24, da heißt es ja auch in dem ersten Teil, wer seine Gebote hält, und damit ist nicht das rituelle Gesetz, denke ich, gemeint, der bleibt in ihm und er in ihm. Also Gott bleibt in dem Gebothalter und der Gebothalter in ihm. Das finde ich tatsächlich eine spannende oder auch schwierige Stelle, je nachdem, wie man sie auslegt und deutet. Und da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Am Ende vom Tag bin ich mir sicher, wenn ich alle Gebote Gottes halten würde, ist es logisch, dass Gott in mir bleibt und ich in ihm, weil dann gäbe es ja nichts, was mich von ihm trennt. Ist ja logisch. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich gesündigt habe in der Vergangenheit, ja, aber auch immer wieder sündigen werde. Deswegen sage ich euch einfach, wie ich persönlich mit der Thematik umgehe oder was mir da geholfen hat. Das sage ich in dem Sinne aber tatsächlich eher als Zeugnis, als Lehre, weil man das so und so sicherlich deuten kann. Es gibt viele Bibelverse, die man da gegenüberstellen kann. Ich sage einfach, was mir geholfen hat. Einfach wohlwissend, wenn Jesus sagt, seine Gebote zu halten, dass ich es nicht schaffen werde, aber was mir doch geholfen hat, da immer mehr reinzukommen. Und es war tatsächlich nämlich nicht der Weg, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt das und das muss ich machen und das darf ich auf keinen Fall machen und das, dass ich da mich versteift habe auf die einzelnen Gebote. Das habe ich nämlich auch mal gemacht und habe irgendwie gemerkt, dass es nicht so funktioniert hat für mich persönlich. Als es im Konkreten um das Thema Pornografie bei mir ging, da habe ich mir diese ganzen Bibelstellen, also nicht, da gibt es viele Bibelstellen zu, aber ein paar Bibelstellen so hingeklebt an meinen PC und überall an die Wand geklebt und mir die ganze Zeit gesagt, ich werde das jetzt nicht machen. Und komischerweise habe ich dann aber da immer wieder einen Rückfall gehabt. Und geändert hat sich das Ganze, ich glaube, ohne diesen Vers jetzt da zu kennen, aber geändert hat sich das Ganze, als ich meinen Fokus weg von dem, ich mache das nicht und ich mache das nicht, ich mache das nicht, hingewendet hat zu Jesus. Wie wir vorher gelesen haben, vor einigen Versen, wir haben ein paar Verse heute durchgegangen, ich war ein bisschen spontan, deswegen habe ich einfach geguckt, was passt zueinander. Galater 5,16 hat mir vorher, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierde oder die Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass da wirklich Power drin ist, auch wenn, und ihr kennt mich, es natürlich so ist, dass man nie an dem Punkt ist, oder ich auf jeden Fall nie an dem Punkt bisher war, dass man dann komplett ohne Schuld sein Leben begeht. Aber ich merke doch, wie es mehr und mehr mit dem Fokus auf Jesus, mehr und mehr in seinem Wort, im Gebet, ob im Verstand oder in Sprachen, im Lobpreis, ob im Geist oder im Verstand, mehr und mehr damit ihm Raum zu geben, nicht nur Samstagabend 18 Uhr ist ein guter Ort, aber die ganze Woche über, dass damit mehr und mehr andere Dinge verdrängt werden aus dem Leben. Das habe ich wirklich erleben dürfen, dass das mir enorm geholfen hat, also in meinem Fall konkret. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, in die Richtung geht, was Paulus hier meint mit Wandel im Geist, Begehren des Fleisches nicht erfüllen, dass der Fokus eben sein darf auf das Leben im Geist, das Leben mit Jesus zusammen. Mir ist da aber auch eine letzte Anmerkung noch wichtig zu sagen, ich habe es vorher schon so halb angesprochen. Wir müssen da auch als, wenn ich uns mal in diese Kategorie einteilen darf und die allermeisten, die heute hier sind, wir müssen da als Charismatiker ein bisschen aufpassen, wenn es da heißt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wir denken so, ja, wir beten andauernd in Sprachen, also wandeln wir im Geist. Das kann man jetzt ja so nicht deswegen direkt sagen. Zum Wandeln im Geist gehören auch andere Dinge dazu. Und Paulus sagt auch in 1. Korinther 4,7, wer gibt dir einen Vorzug? Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Auch die Geistesgaben oder andere Dinge, an denen wir uns freuen, auch hier in der Gemeinde, sind alles Dinge, die hat Gott uns empfangen lassen, also die hat Gott uns geschenkt im Endeffekt. Und ich muss da immer wieder aufpassen, wenn ich mit anderen Andersdenkenden, anders Theologisierten, also anderen Denominationen so rede, dass ich weiß, hey, nochmal zurück, irgendwo Mitte der Predigt, kurz zurückspulen, der Geist Gottes lebt in dieser Person, wenn sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Und Es ist gut möglich, dass nicht jeder sprachenbetend übersprudelt. Das heißt aber nicht, dass die Person, dass der Herr sie nicht gebraucht, und gerettet ist ja sowieso, wenn sie Jesus angenommen hat. Aber die Menschen sind unterschiedlich, die verschiedenen Glieder am Körper. Und das ist natürlich da wichtig, noch dazu zu sagen. Das Wandel im Geist beinhaltet natürlich viele Dinge. Wie gesagt, aber auch Sprachenbeten ist natürlich nicht verkehrt. Ja, wer es will, der bittet den Herrn, und der Herr, der ist ja hat es ja verglichen mit dem Vater. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Wenn wir uns ausstrecken nach den Gaben, dürfen wir da auch erleben, wie er wirkt durch uns. Ich habe es jetzt heute leider in Betracht der kurzen Zeit, weil ich das heute Morgen um 6 Uhr geschrieben habe, nachdem ich um 1 Uhr oder so schlafen gegangen bin, nicht so mega strukturiert bekommen. Die Woche war auch voll. Aber ich glaube, viele Sachen waren sicherlich Wiederholung für viele, habe ich das Gefühl. Aber dass wir uns wirklich in Erinnerung rufen dürfen, ist zu wissen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, und das ist nach wie vor, war am Anfang und ist nach wie vor und wird auch immer sein, unsere Grundlage für unsere Errettung, unsere Erlösung. Wir dürfen da wirklich darauf vertrauen, und wenn, ja, egal was der Feind auch manchmal so an Gedanken reingibt, wenn man vielleicht mal einen Fehltritt getan hat, ich ermutige niemanden zum Sündigen, aber ich ermutige auch niemanden, sich selbst zu verdammen, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8, Vers 1. Und wirklich, wenn jemand konkret Probleme hat in einem bestimmten Bereich, wo er merkt, also ich bin zwar Christ, aber irgendwie da und da, ich falle da andauernd irgendwie auf die Nase irgendwie, muss jetzt nicht sowas sein wie bei mir, kann eine Sucht sein, kann was anderes sein, dann möchte ich dich ermutigen, wirklich, gib Jesus noch mehr Raum in deinem Leben, noch mehr Fokus auf ihn, dieses Wandeln im Geist, noch mehr, ihr wisst die Sachen, die man tun kann, um aktiv Raum zu schaffen für Gottes Wirken, für seine Präsenz auch. Selbst beim Arbeiten und so gibt es Möglichkeiten. Da möchte ich dich ermutigen, mal das so rum anzugehen. Nicht irgendwo zu gucken, welche Gesetze muss ich jetzt alle erfüllen, damit ich es irgendwie hinkriege, sondern auf Jesus zu schauen in erster Linie. Und Jesus, ich danke dir, dass du wirklich diesen Preis, den niemand von uns zahlen konnte, den Preis für unser Leben, den Preis für die Erlösung, die jeder nötig hat, dass du ihn gezahlt hast mit deinem eigenen Leben, Herr. Ich danke dir, dass du uns Gnade erwiesen hast, Herr, auf der einen Seite, dass wir wirklich wissen dürfen, dass uns vergeben ist, dass wir gerecht gesprochen sind durch dich, Herr. Und dass wir auf der anderen Seite wissen dürfen, da, wo du uns ja auch ganz klare Anweisungen gibst, wie wir leben sollen, wie wir Licht und Salz sein sollen in dieser Welt, wie wir gute Botschafter an Christi Stadt sein sollen. Da danke ich dir, dass du uns auch das Wollen und das Vollbringen schenkst, Herr, dass du uns Kraft schenkst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest, Herr. Und ich bitte dich im Konkreten, Herr, dass da, wo Einzelne vielleicht einen Lebensbereich haben, wo es ihnen schwerfällt, nach deinem Wort zu leben, wo es ihnen schwerfällt, da der Versuchung zu widerstehen, da bitte ich dich, Herr, dass du kommst in deiner Kraft und sie unterstützt, Herr, deinen Weg zu gehen, Herr, zu tun, was du uns zugesagt oder auch aufgetragen hast, Herr, und wirklich unser Denken zu erneuern hin zum guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Amen.